Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Markus Richter.
Und Vera Linz, herzlich willkommen. Das Internet als Ort der Propaganda und der politischen Manipulation. Offenbar ist es dafür geradezu wie geschaffen. Jeder kann Inhalte verbreiten und vor allem unkompliziert ein breites Publikum erreichen.
Seit Anfang November mischt jetzt auch der deutschsprachige Ableger des russischen Staatsfernsehens RT mit. Im Netz will er die Sicht des Kremls auf die angespannte Weltlage kommunizieren. Warum ist dieses Programm eigentlich so erfolgreich, fragen wir uns. Und wie kann man es bewerten? Darüber reden wir mit Christian Mir von Reporter ohne Grenzen.
Vom Buhmann zum Musterschüler. Der Kurznachrichtendienst WhatsApp hat eine Kehrtwende gemacht und verschlüsselt neuerdings die Nachrichten der User. Wie gut diese Nachricht aber tatsächlich ist, das erklärst du uns, Markus, später in dieser Sendung.
Ja, mal gucken, ob die Kehrtwende dann vielleicht 360 Grad gemacht hat. Nein, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Aber wir präsentieren ganz am Ende noch einen Star, nämlich die Sängerin Hatsune Miku, eine Frau mit ganz besonderen Eigenschaften.
Und in der Netzmusik hören wir, wie fast immer hier bei Breitband, Stücke, die unter Creative Commons Lizenz erschienen sind, die man also frei aus dem Internet herunterladen kann. Hip-Hop, Gitarrenklänge, entspannte Elektro-Tracks, all das werden wir hören.
Wir fangen aber an mit Chiptunes-Musik, also Musik, die so klingt, als käme sie aus alten Computern und Spielekonsolen. Die kommt von Alex Prequel und Harold Tuft, die sich Floating Isle nennen und heißt I'm a Robot.
Die russische Sicht auf die Welt zeigen, das ist das erklärte Ziel von Russia Today, dem vom Kreml finanzierten Staatsfernsehen. Klingt erstmal unverfänglich und legitim. Auch andere Staaten haben Sender, mit denen sie ein positives Bild ihres Landes nach außen vermitteln wollen.
Aber schaut man genauer hin, erhält man doch sehr schnell den Eindruck, RT macht reine Propaganda. Und das jetzt auch auf Deutsch. Seit Anfang November gibt es den Ableger RT Deutsch oder RT Deutsch im Internet. Wir sprechen gleich darüber, wie diese Inhalte dort zu bewerten sind, die da gezeigt werden. Vorher aber fasst Jochen Dreyer mit einigen Fakten RT zusammen.
Augen auf, was andere nicht sagen, was andere nicht zeigen, mehr Fragen, der fehlende Part. Das sind die Worte, mit denen die Zuschauer der täglichen Magazinsendung Der fehlende Part auf RT Deutsch begrüßt werden. RT Deutsch ist der neue deutschsprachige Ableger des Fernseh- und Radiosenders RT, ehemals Russia Today. Seit 2005 strahlt RT Beiträge und Magazine in Englisch, Spanisch, Arabisch und Russisch aus und seit November nur noch in Deutsch. Doch RT ist kein unabhängiger, privater Fernsehsender, sondern staatlich finanziert. Das Mutterunternehmen ist RIA Novosti, die offizielle russische Nachrichtenagentur. RIA Novosti wiederum wurde Ende 2013 in das neue Medienunternehmen des russischen Staates Rossiya Sewotnya übersetzt, Russland heute überführt. Der alte Auslandssender, Stimme Russlands, wurde 2014 eingestellt. Diese Rolle übernimmt seitdem komplett RT. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen merkt im Interview mit dem Deutschlandfunk an:
Es geht darum, das Monopol, wie es heißt, der angelsächsischen Medien zu brechen durch RT Deutsch und durch die anderen Ableger dieser Sender. Also das ist eine Strategie, die dahinter steht. Im Grunde genommen ist es politische PR, die wir hier zu gewärtigen haben.
Das erklärte Ziel des Senders ist, die russische Sichtweise auf das internationale Geschehen zu zeigen. Und der deutsche Ableger nimmt sich vor, Zitat, die etablierte deutsche Medienlandschaft aufzurütteln, um mit einer alternativen Berichterstattung etablierte Meinungen zu hinterfragen. Zitat Ende. Ein Hinweis, dass RT durch staatliche Mittel finanziert wird, findet sich auf der Internetseite des Senders allerdings nicht. RT ist vor allem im Netz sehr erfolgreich. In Syrien soll RT.com sogar die meistbesuchte Nachrichtenseite sein. Und als erster internationaler Nachrichtensender brach RT die Marke von 1 Milliarde Aufrufe von Videos auf seinem YouTube-Kanal. Zum Vergleich, CNN kam bis November 2014 auf weniger als die Hälfte. Aber auch in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter erreicht RT hohe Aufmerksamkeit. Als Grund dafür wird von Kritikern auch immer wieder die Themenwahl genannt. Reinhard Pörksen:
Wir haben dort Interviews mit Verschwörungstheoretikern, wir haben eine groteske Überzeichnung der Manipulations- oder angeblichen Manipulationsverhältnisse in diesem Land.
Die ganze Diskussion um RT zeigt womöglich vor allem eine Sache, die die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton schon 2011 mit den Worten beschrieb:
We are engaged in an information war.
Dieser Informationskrieg zwischen westlichen und russischen Medien wird heute immer öfter im Internet ausgetragen. Im Gegensatz zu den klassischen Kalte-Krieg-Medien, Radio und Fernsehen. Das Internet ist eben das Medium, das die einfachste Art der internationalen und grenzüberschreitenden Verbreitung bietet. Und auch der deutsche staatlich finanzierte Auslandssender Deutsche Welle möchte aufrüsten. Der Intendant Peter Limburg plant einen neuen englischsprachigen Nachrichtenkanal, der über das Netz ausgestrahlt werden soll. Dies kündigte er gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit an. Im gleichen Interview sagt er auch, Zitat, wir müssen Putins Propaganda endlich Paroli bieten. Russia Today strahlt auf Englisch aus. Wir haben es dabei mit einem massiven, über Jahre geplanten Versuch Putins zu tun, die Weltöffentlichkeit für sich zu gewinnen. Wir müssen dazu eine Alternative schaffen.
Jochen Dreyer über den Fernsehsender RT, den es auch als deutschen Ableger gibt, RT Deutsch jetzt. Wir wollen das Thema vertiefen mit Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Wir sprechen später auch nochmal über die Deutsche Welle und Staatsfernsehen im Allgemeinen, aber bleiben erstmal bei Russia Today oder RT.
Genau, denn das Programm gewinnt Preise für sein Angebot, ist sehr erfolgreich, auch Social Media mäßig sehr aktiv unterwegs und wird auch sehr viel kommuniziert. Beiträge von RT tauchen inzwischen bei vielen in der eigenen Filterbubble auf. Wieso ist der Sender eigentlich so erfolgreich?
Naja, ich denke, weil er zum einen natürlich handwerklich in großen Teilen, wenn wir mal über den englischen Kanal sprechen, schon gut gemacht ist, wenn man das mal vergleicht mit dem schwarzen Kanal aus DDR-Zeiten zum Beispiel, der sozusagen, wenn man es nicht gewusst hätte, trotzdem irgendwo auch einen Slapstick-Charakter fast hatte. Das war ja wirklich jenseits jeglicher Wirklichkeit. Und Russia Today, das englische Programm, ist zunächst einmal professionell handwerklich gemacht. Das deutsche Programm, was ja neu gestartet ist, ist zum Teil sozusagen noch etwas laienhaft daherkommt. Aber das große Problem ist eigentlich, dass es auf eine Medienverdrossenheit stößt hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und dort aufgrund dieser Medienverdrossenheit, denke ich, auch so ein Angebot wie Russia Today genau deswegen erfolgreich ist, weil es diese Medienverdrossenheit ganz bewusst ausnutzt und bedient.
Aber jetzt nur durch die Inhalte, die da präsentiert werden und auch durch die Präsentationsform, wie bewerten Sie denn also vor allen Dingen auch RT Deutsch?
Na, also RT Deutsch ist ja bislang vor allen Dingen die Webseite und auf der Webseite sind bislang vor allen Dingen übersetzte Inhalte und eine Sendung, der fehlende Part, diese Sendung der fehlende Part, die, wenn ich ganz ehrlich bin, handwerklich doch noch sehr ausbaufähig ist und die ist allerdings trotzdem wieder dadurch, dass sie irgendwie eigentlich handwerklich so anfängerhaft gemacht ist, deshalb ist jedenfalls mein Eindruck, trotzdem wieder irgendwie auch eine gewiss sympathisch, weil es irgendwie frech und jugendlich wirkt, aber inhaltlich ist es doch gefährlich, weil es irgendwie eigentlich wirklich Platz bietet und Raum bietet für vermeintliche alternative, ausgeblendete Meinungen. Das sind allerdings im Ergebnis oft eigentlich nur aus dem Zusammenhang gerissene Fakten und die dadurch allerdings so gefährlich sind.
Kommt zumindest mit einem sehr netten Gesicht daher und erinnert so ein bisschen an YouTube-Ästhetik, fand ich. Seit 6.11. gibt es RT Deutsch insgesamt, den fehlenden Part noch nicht so lange. Aber hat man bewusst diesen Startzeitpunkt gewählt? Also hat man ausgenutzt, dass es ja hierzulande auch ein gewisses Unbehagen gibt über die Mainstream-Berichterstattung, dass es auch Diskussionen darüber gibt, dass da nicht so richtig korrekt, objektiv berichtet wird in Sachen Ukraine, in Sachen Verhältnis zu Russland und so weiter?
Na, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz aktuell damit zu tun hat mit den allerjüngsten Entwicklungen, weil Russia Today ist ja sozusagen ein großes Puzzle in der großen Public Diplomacy-Strategie von Russland und Russia Today als einen internationalen Sender gibt es ja schon lange. Es gibt schon seit dem vergangenen Jahr eine Videonachrichtenagentur Ruptly, die zu 100% eine Tochter ist von Russia Today und wo der jetzige Chefredakteur von Russia Today vorher schon der Chefredakteur von Ruptly war und diese Agentur hat im vergangenen Jahr aufgemacht. Insofern ist das, glaube ich, fast eher ein Zufall. Aus russischer Sicht war, denke ich, eher sozusagen jetzt die Notwendigkeit noch einmal größer angesichts der Debatten über Russland und Ukraine und über die russische Sicht auf die Welt.
Ist das denn jetzt, muss man mal fragen, weil es heißt jetzt immer sozusagen, da werden so aus den Fakten gerissen, ist das für Sie eine reine Propagandamaschine oder gibt es da auch, ich sage mal, journalistische Inhalte oder ist es wirklich nur eine Ansammlung von Verschwörungstheorie verpackt in einem Format, das sympathisch ist?
Natürlich ist es nicht so, dass irgendwie reine Verschwörungstheorien nur am laufenden Band präsentiert werden, aber es ist schon so, dass die Art der Fragestellung eigentlich fast immer suggestiv ist, fast immer manipulativ und man muss natürlich einfach auch wissen, was ist der Auftrag dieses Senders und allein das ist eigentlich das Problematische, weil der Auftrag des Senders ist nicht unbedingt Völkerverständigung oder Demokratie beizubringen oder Demokratie zu verbreiten, so wie das im Programmauftrag der Deutschen Welle steht zum Beispiel, sondern der Auftrag ist ganz klar eine einseitige Sicht der Welt der Dinge, eine einseitige Sicht auf die Welt zu präsentieren und das ist zu 100% vom Kreml finanziert und man muss wissen, wie ist das System für Pressefreiheit in Russland. Und in Russland ist Pressefreiheit unter massivem Druck. Bei allen Propagandadebatten, die wir gerade führen, darf man das, glaube ich, nicht vergessen, dass russische Journalisten dort in Russland, die mutig sind für engagierten Journalismus, eintreten, unter enormem Druck stehen. Und in diesem System, aus diesem System kommt ein solcher Auslandssender.
Gleich reden wir mal darüber mit Ihnen, welche Lücke dieser Sender hier schließen will, ob diese Lücke in der Berichterstattung überhaupt wirklich vorhanden ist, was der Sender da leisten könnte, wenn er es richtig machen würde. Zunächst aber Musik und dann gleich weiter im Gespräch mit Christian Mier.
Oh,
Notre Amour von Monika, Hip-Hop vom französischen Netlabel Dusted Wax Kingdoms, instrumental entspannt, aber trotzdem lebendig, ist auf diesem Label öfter zu finden und können Sie finden unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und bei uns im Studio ist immer noch Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland, und wir reden über den russischen Staatssender RT und den deutschen Ableger RT Deutsch. Man will eine Lücke in der Berichterstattung schließen, die man hierzulande ausgemacht hat, ist eines der Ziele, die sich dieser Ableger gesetzt hat. Gibt es diese Lücke tatsächlich?
Es gibt natürlich Defizite in der Auslandsberichterstattung. Es gibt sicherlich Dinge, die man kritisieren kann. Es gibt einen Abbau von Korrespondenten in vielen Ländern, gerade in osteuropäischen Ländern. Und gerade in Russland haben ja Blätter wie die Zeit zum Beispiel ihre Korrespondentenstelle gestrichen oder das Handelsblatt. Das sind sicherlich Lücken, die es gibt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Russia Today diese Lücken schließt. Weil die Lücken, die sich dort auftun, das sind Lücken für unabhängigen, freien Journalismus, die es notwendig wäre zu schließen. Und Russia Today bietet eben genau das nicht. Es gibt allerdings natürlich auch eine vermeintliche Lücke, diese Medienverdrossenheit, die ja wächst, auch aufgrund eines tatsächlichen Versagens, was Medien an der einen Stelle in Deutschland sicherlich auch haben. Und in diese Lücke stößt Russia Today. Trotzdem, denke ich, haben wir in Deutschland, wenn wir über Russia Today Deutsch reden, insgesamt ein sehr ausgewogenes, pluralistisches Mediensystem. Und genau das ist das Gefährliche, dass Russia Today eigentlich im Gewand des Journalismus daherkommt und diese Unabhängigkeit ausnutzt und im Prinzip PR als Journalismus verkauft.
Die Bewertung dieses Senders, die sind da sehr klar, ist nicht ganz so klar, wenn ich zumindest bei mir persönlich in meine Timeline auf Twitter zum Beispiel gucke. Da sind die Bewertungen unterschiedlich. Manchmal wird RT oder RT Deutsch als Quelle angegeben und es gibt zum Beispiel auch unterschiedliche Meinungen dahingehend, ob man Interviews geben soll. Also Netzpolitik.org, das Blog zum Beispiel, hat extra einen Artikel, haben gesagt, wir geben keine Interviews. Ein Sprecher vom Chaos Computer Club, Dirk Engling, hat ein Interview mal gegeben. Gibt es da jetzt, also finden Sie, man darf diesem Sender kein Interview geben oder...
Ich denke, das muss am Ende jeder selber entscheiden. Ich sage nur ganz klar, ich möchte das nicht, weil ich denke, man wird dadurch automatisch zum Teil von manipulativer Kreml-PR und man, ob man das will oder nicht, man ist dann Teil von solcher PR und man wird aus dem Zusammenhang gerissen, weil man automatisch im Prinzip einen Auftrag bedient. Und das muss natürlich am Ende selber, wirklich jeder selber entscheiden. Aber ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man sich sicherlich gut vorbereiten und gut wappnen, Suggestivfragen und manipulativen Fragen zu begegnen. Das ist meine eigene Erfahrung mit Menschen, mit Kollegen, die in diesem Kontext arbeiten. Und ich habe auch schon auf diversen Diskussionsrunden, mit dem RT-Chefredakteur Ivan Rodionov diskutiert.
Nun gibt es ja auch andere Sender, die eine klare politische Haltung haben, eine klare Positionierung, zum Beispiel Rupert Murdochs Fox News. Was unterscheidet eigentlich so einen Sender von einem Sender wie RT?
Gute Frage. Ich denke, ein wichtiger Unterschied ist zunächst einmal natürlich der Auftraggeber, dass Russia Today ein Staatssender ist und Fox News ein privater Sender und dass natürlich auch sozusagen der Kontext, in dem dieser Sender wirklich entstanden ist, ein potenziell unfreies System ist, wie Russland, ein Land, was im Prinzip die Pressefreiheit mit Füßen tritt, oder das US-Mediensystem, wo wir als Reporter ohne Grenzen natürlich auch sehr vieles sehr scharf kritisieren und auch mit Kritik nicht hinterm Berge halten. Wir haben die Snowden-Enthüllung, die Verfolgung von Journalisten, die es dort auch gibt, natürlich immer wieder kritisiert. Aber alles in allem ist dort doch noch ein vielfältigeres Mediensystem und der Kontext ist ein ganz anderer. Das sehe ich eigentlich schon als Unterschied.
Und schauen wir auch nochmal nach Deutschland, denn wenn man über ein staatlich finanziertes Fernsehen spricht, dann kommt natürlich zuerst auch die Idee, na Moment mal, das haben wir doch in Deutschland auch, es gibt ja halt die Deutsche Welle. Inwieweit erfüllt die zumindest abstrakt gesehen eine ähnliche Aufgabe und kann sie diese überhaupt wahrnehmen?
Na, also ein wesentlicher Unterschied ist wirklich schon einmal der Programmauftrag, den man ja auch nachlesen kann auf der Webseite der Deutschen Welle. Und man kann ja auch auf der Webseite von Russia Today nachlesen, dass sie eben das Fehlende abbilden wollen. Und die Deutsche Welle soll ja auch sozusagen wirklich unabhängigen Journalismus bieten, soll Demokratie fördern. Das ist vielleicht ein ganz wesentlicher, expliziter Unterschied, weil das im Deutsche Welle-Gesetz steht. Und es wird versucht, natürlich auch durch pluralistische Gremien abzusichern, in denen verschiedene verschiedene gesellschaftliche Interessen analog zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Deutsche Welle ist ja kein richtiger öffentlich-rechtlicher Sender, aber ähnlich abgesichert werden soll. Das ist sicherlich ein großer Unterschied. Deswegen ist es allerdings übrigens umso kritischer zu sehen, dass die Deutsche Welle vor kurzem eine Kooperation mit dem chinesischen Staatssender CCTV eingegangen ist, was wir als Reporter ohne Grenzen sehr kritisiert haben.
Aber klarer Unterschied können wir feststellen, der Auftraggeber, das sind schon zwei sehr verschiedene Paar Schuhe, das bundesdeutsche System und der russische Staat. Wir sprachen über RT und den deutschen Ableger RT Deutsch mit Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland. Er war hier bei uns im Studio live. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
You are my blood. You the same with all good things must one day go. So float away from some lonely midnight graveyard and go on through the baobab trees of Madagascar. You travel light as those with light hearts do. Yeah, free your soul from your heavy body. You ain't just anybody to me. It's a part of this living that's getting old and dying. I don't want to think about you lying in the dark, asleep forever. So go on a little farther. Fly right off the radar. You and me, we're still hanging out. 'Cause the older I get, the more I can see. There's part of you lives on in me.
Ein Mann, eine Gitarre und Lieder über die Liebe und das Leben.
Das klingt ja als Konzept irgendwie doch sehr austauschbar, aber es ist eben doch jedes Mal anders und einzigartig. Aktuelles Beispiel, Stuart Ross Album Way Back, das Stuart Ross zweimal veröffentlicht hat. Zum einen bei iTunes ganz normal zum Kaufen und zum anderen kostenlos auf der Creative Commons Plattform Jamendo. Und daraus hörten wir das Stück You Are My Blood.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, und Tim Wies ist hier. Hallo.
Hallo ihr beiden.
Gerade haben wir gehört, wie sehr die Pressefreiheit in Russland eingeschränkt ist und wie das aussieht, wenn das in einem deutschen Fernsehsender gegossen wird. Jetzt kommen wir zu einem anderen Land, in dem die Meinungsfreiheit nicht gerade groß geschrieben wird.
China. Und China hat in dieser Woche zu einer großen Welt-Internet-Konferenz eingeladen. Gleichzeitig sperrt das Land die Welt über das Internet aber aus. Hilf uns doch mal, diesen Widerspruch zu verstehen, Tim.
Ja, das Motto der Konferenz klang erstmal ganz stimmig. Das lautete nämlich übersetzt etwa: Eine vernetzte Welt, geteilt und regiert von allen. Teilnehmer an der Konferenz waren große IT-Firmen mit ihren Neuheiten. Außerdem haben sich prominente Internetgrößen über Themen wie Netzsicherheit, Mobilität und E-Business ausgetauscht. Soweit so gewöhnlich. Nur Beteiligung und Mitregieren von allen, das ist nun nicht so ganz der Alltag in China. Auch wenn Teilnehmer an der Konferenz berichtet haben, dass sie tatsächlich 2 Tage lang Seiten wie Twitter und Facebook nutzen konnten, obwohl die sonst in China blockiert sind. Grundsätzlich hat das Land im Vorfeld der Konferenz seine Internetsperren sogar massiv ausgeweitet. Betroffen sind zum Beispiel die Cloud-Dienste der US-Firma Edgecast, die kaum oder gar nicht mehr verfügbar sind. Die Zensurexperten von der Plattform Great Firewall sprechen von einem Versuch Chinas, sich vom globalen Internet abzuschneiden. Das passt in das Bild, das Jeremy Goldkorn in dieser Woche hier im Deutschlandradio Kultur gezeichnet hat. Der Gründer des Mediendienstes Danwei beobachtet die Entwicklung des chinesischen Netzes seit Jahren und beschreibt, dass die Zensur
Schlag auf Schlag voranschreitet.
It's really just been one thing after another, whether it's foreign sites.
Mal werden weitere ausländische Webseiten blockiert, mal Leute, die offen ihre Meinung sagen, verfolgt oder festgenommen oder wegen Unruhestiftung oder anderer übertriebener Vorwürfe verurteilt. Die Behörden werden bei Internetunternehmen vorstellig und es erscheinen ständig Artikel in der Volkszeitung oder anderen Staatsmedien mit der Botschaft, das Netz zu säubern und zu regulieren.
Ein Link zum ausführlichen Bericht zur Internetzensur in China und der aktuellen Situation gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, auch westliche Staaten überwachen das Internet, wie wir wissen, möglicherweise aber auch mit freundlicher Unterstützung durch Telekommunikationsunternehmen.
Das sind ja ganz hervorragende Nachrichten. Und so lassen sich zumindest Rechercheergebnisse von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung interpretieren. Was genau steht denn da drin in diesen Ergebnissen?
Ja, im Kern geht es um einen Unterseekabelbetreiber, der seit 2 Jahren zum Vodafone-Konzern gehört. Die Firma Cable & Wireless soll dem britischen Auslandsgeheimdienst behilflich gewesen sein, Daten aus ihren Leitungen abzusaugen und auf Kabel anderer Unternehmen zuzugreifen. Das hat wohl die Auswertung der Unterlagen von Edward Snowden ergeben. Ebenso wie Hinweise darauf, dass die Firma für die Unterstützung des Geheimdienstes ordentlich Geld kassiert hat. Von Millionen Euro ist die Rede. Heute gehören die Kabel des Unternehmens zu Vodafone und der Konzern beteuert, dass er den Geheimdiensten keinen Zugriff auf die Daten seiner Kunden ermöglichen würde. So ganz überzeugt scheint man davon aber beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nicht zu sein. Das geht aus einem geheimen Dokument hervor, das der Rechercheredaktion von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Darin steht wohl, dass kein eindeutiger Schluss möglich sei, ob die Ausleitung von Daten bei Vodafone unterbleibe. Der Konzern bezeichnet diese Einschätzung als nicht nachvollziehbar.
Ja, vielleicht ist der Pressesprecher einfach nur nicht eingeweiht, denn mir hat er das auch persönlich schon mal beteuert, dass man nicht bespitzeln würde. Wir werden das natürlich weiter verfolgen hier bei Breitband. Zum Ende deiner Medien und Meinungen, Tim, beschäftigen wir uns aber doch nochmal mit Google. Bei seinem Kerngeschäft Suchmaschine hatte das Unternehmen in dieser Woche ja gerade einen Rückschlag wegzustecken.
Firefox hat nämlich verkündet, in Zukunft würde die Yahoo-Suchmaschine in den USA als Standard eingestellt werden. Das ist seit vielen Jahren zum ersten Mal, dass sich das ändert. Aber Google hat auch ein neues Konzept an den Start gebracht. Google-Werbung soll gegen Geld ausgeblendet werden. Was steckt dahinter und wie soll das funktionieren?
Contributor heißt der Dienst. Funktioniert so, Nutzer bezahlen Google $1 bis $3 im Monat. Dafür wird ihnen dann keine Werbung angezeigt auf den Seiten, die sie besuchen. Allerdings werden eben nur die Anzeigen ausgeblendet, die auch von Google verwaltet werden. Die Einnahmen aus dem Dienst teilt Google dann unter den Seiten auf, deren Angebote genutzt wurden. Bisher machen aber nur wenige Portale mit, zum Beispiel die Satire-Seite The Onion. Wann der Dienst nach Deutschland kommt, das ist allerdings noch nicht raus.
Auch das werden wir sehr genau beobachten. Vielen Dank, Tim Wiese. Contributor, das neue Geschäftsmodell für Google und alle anderen Medienmeinungen, gibt es natürlich unter breitband.deutschlandradiokultur.de zum Nachlesen und Hinterherklicken.
Let me free.
TV Tooth von Timmy Sells His Soul ist einer von vier Songs auf einem Kooperationsalbum, das beim Netlabel Growlective erschienen ist. Die beiden amerikanischen Produzenten Lunamatic und Timmy Sells His Soul haben jeweils zwei Songs beigesteuert und dann die Songs des jeweils anderen geremixt.
Herausgekommen sind also insgesamt, na? 8 entspannte und verspielte Elektro-Tracks. Einen haben wir gerade gehört. Den Rest gibt's zum Download auf Bandcamp und den Link dorthin bei uns im Blog auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Das war jetzt höhere Mathematik, Markus. Aber was wir jetzt besprechen, ist auch höhere Mathematik, nämlich WhatsApp. WhatsApp verschlüsselt Textnachrichten. Diese Nachricht aus der vergangenen Woche hat einiges auf den Kopf gestellt. Aber der Reihe nach erstmal, worum es geht. WhatsApp ist einer der Messenger, die die SMS ersetzt haben.
Das ist ein sehr beliebter, man könnte auch sagen, der beliebteste Smartphone-App, die nicht nur Textnachrichten, sondern auch Bilder und Töne verschicken kann und sogar Gruppenchats möglich macht. Die kann also sehr viel, die ist also sehr beliebt, aber der Datenschutz ließ immer zu wünschen übrig. Was genau auszusetzen ist und war, weiß Philipp Banse.
Es gibt aber auch Kritik an WhatsApp. Vor allem
Techniker und Datenschützer haben WhatsApp lange gemieden. 2009 von den ehemaligen Yahoo-Mitarbeitern Brian Acton und Jan Koum gegründet, wurde WhatsApp schnell zum populären Instant Messenger für Smartphones. Doch WhatsApp war gebaut für extrem einfache Anmeldung, Nutzung und extrem schnelle Nachrichtenübermittlung. Sicherheit spielte anfangs keine Rolle. Bis 2012 wurden WhatsApp-Nachrichten sogar im unverschlüsselten Klartext durchs Internet geschickt. Danach hat WhatsApp versucht, die Nachrichten wenigstens bis zum WhatsApp-Server vor fremdem Zugriff zu schützen. Aber diese Transportverschlüsselung hat lange nicht wirklich funktioniert, sagt Fabian Scherschel von der Computerzeitschrift CT.
Also die hatten wirklich elementare Probleme mit der Verschlüsselung und sie hatten auch einige Sicherheitslücken, wo Leute dann in die Server eingebrochen sind.
Doch seitdem hat WhatsApp aufgeholt. Der in der Sowjetunion aufgewachsene WhatsApp-Gründer Jan Koum hat die globale Überwachung durch Nachrichtendienste kritisiert. Lecks bei WhatsApp-Servern wurden länger nicht bekannt, sagt CT-Journalist Scherschel.
Und mittlerweile ist sogar die Transportverschlüsselung so gut, dass man da nicht mehr so ohne weiteres reingucken kann.
Doch bisher konnte WhatsApp selbst die Nachrichten immer noch lesen und auch an staatliche Stellen weiterleiten. Das ist jetzt oft nicht mehr möglich. Schicken sich heute 2 Menschen mit Android-Telefonen und der neuesten WhatsApp-Version Nachrichten zu, sind diese Nachrichten auf ihrem ganzen Weg zwischen den Telefonen verschlüsselt. Die WhatsApp-Server sehen nur Datensalat, können also auch nur Datensalat weitergeben. Noch dazu nutzt WhatsApp zur Verschlüsselung TextSecure, eine hochgelobte Open-Source-Software des anerkannten Krypto-Coders Moxie Marlinspike, der seine Technik sogar eigenhändig in WhatsApp einbauen durfte.
Das ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Also das ist schon sehr bedeutsam, vor allem weil WhatsApp wirklich einen großen Teil dieses Marktes innehat. Also nach letzten Zählungen irgendwie mindestens 600 Millionen Nutzer. Also das ist die App, die im Moment sich anschickt, die SMS abzulösen. Und dass die das jetzt einführen, vor allem mit ihrer doch sehr durchwachsenen Geschichte mit Verschlüsselung, ist doch sehr beeindruckend eigentlich.
Trotz dieser guten Nachrichten bleiben ein paar Einschränkungen. Von Telefon zu Telefon verschlüsselt WhatsApp derzeit nur Text, nicht Bilder, keine Videos und keine Gruppenchats. Auch die Metadaten bleiben sichtbar, also wer wann wem eine Nachricht schickte. Aber damit muss sehr viel verschlüsselte Kommunikation leben.
Philipp Banse über die Verschlüsselung von WhatsApp-Nachrichten und Markus, irgendwie finde ich, klingt das nicht so richtig überzeugend, für mich zumindest. Also nur die Nachrichten werden über verschlüsselt, mehr nicht. Ist das wirklich überhaupt sicher?
Naja, damit bist du aber wahrscheinlich schon sagen, schon viel weiter voraus als viele User, die einfach sagen, okay, verschlüsselt, das ist ja alles super. Das sind ja 2 Fragen jetzt wiederum. Also wie sicher ist diese Nachrichtenverschlüsselung? Das weiß man nicht so genau. Ist natürlich auch schon wieder so sagen, wo man sagen kann, okay, das ist ein Problem, weil der Mensch, der TextSecure gebaut hat, also einen sehr sicheren und gut gelittenen Messenger, hat jetzt sozusagen den Code geliefert für WhatsApp, um dort Nachrichten zu verschlüsseln, damit WhatsApp, also niemand außer die Empfänger da reingucken kann. Aber der Code ist natürlich nicht überprüft worden. Also wir wissen nicht, wie sicher das ist. Jetzt kann man sich überlegen, will man jetzt WhatsApp im Zweifel für den Angeklagten gelten lassen oder sagt man, naja, das glauben wir euch eigentlich erst, wenn der Code irgendwie entweder Open Source ist, also dass jeder reingucken kann, oder wenn ihr zumindest jemanden zuverlässiges mal habt drauf gucken lassen. Weiß man nicht so genau. Das andere ist die Sache mit den Metadaten. Das ist natürlich interessant, sag ich mal, to say the least, dass das jetzt noch sozusagen gar nicht angegangen wurde. Und das ist ja bei WhatsApp ein doppeltes Problem, weil einerseits sind diese Metadaten jetzt noch verfolgt, also wer hat mit wem, wie oft und wie lange und was geschickt. Andererseits ist ja auch so, WhatsApp verknüpft ja immer noch mit der Telefonnummer. Das heißt, du kannst diese App nicht benutzen, ohne dass du dein ganzes Telefonbuch hochlädst. Und ich habe das mal probiert. Das geht, also man kann das theoretisch zwar machen, aber das funktioniert dann nicht. Und von daher sind es also nicht nur die Metadaten der Kommunikation innerhalb von WhatsApp, sondern auch noch gleich die dazugehörenden Telefonnummern, die da anpassen, die natürlich der Firma auch vorliegen. Und wem die dann weitergibt, weiß man nicht.
Das legt natürlich wirklich einen Schatten auf das Ganze, denn wie wir auch von Datenschützern wissen, sind die Metadaten ja das eigentliche Gold für die Geheimdienste.
Mhm. Ja, das ist natürlich sozusagen tatsächlich der Punkt. Wobei das auch wieder so zwiespältig ist. Es ist natürlich ein wichtiger und großer Schritt, dass die jetzt die Nachrichten verschlüsseln. Das ist ja eine der Grundforderungen, die Snowden noch immer wieder gestellt hat, dass auch die Inhalte verschlüsselt werden müssen. Und dann kommt halt, und da, so weit sind wir halt Leute heute dazu, die Metadaten müssten auch irgendwie abgesichert werden. Und da wäre ein ganz großer Schritt zum Beispiel, dass man sagt, wir verknüpfen das gar nicht mehr mit den Telefonnummern, sondern man legt sich halt einen Account an bei WhatsApp, der halt einen beliebigen Namen trägt. Das würde schon mal ein bisschen nur, aber es würde schon mal was helfen.
Kommt ja vielleicht als nächster Schritt.
Wer weiß.
Ja, wir haben im Beitrag gehört, Moxie Marlon Spike von Text Secure steckt dahinter, hat also das entwickelt, das Verschlüsselungssystem, nicht WhatsApp selbst. Wie kommt es und was ist der Ruf?
Das ist natürlich eine interessante Frage, warum sie das outgesourced haben sozusagen. Der Ruf von Moxie Marlon Spike und Oprah Whisper Systems, das ist die Firma dahinter, ist ein sehr guter. Er hat, wie gesagt, dieses Text Secure für Android entwickelt, Signal gibt es bei iOS. Und das ist der EFF, die Electronic Frontier Foundation, hat neulich mal so Messenger getestet und gesagt, so wäre es denn davon gut. Text Secure ist einer der wenigen, die also komplett grün, also beste Benotung bekommen haben, einfach weil das Open Source ist. Und weil die Kryptomathematik, die Kryptoalgorithmen, die da verwendet werden, halt auch gut abgehangen sind, sagt man. Also man vertraut denen auch. Und von daher sind das eigentlich die besten Voraussetzungen. Der Punkt, also der Knackpunkt ist jetzt, wenn man wirklich spitzfindig ist, natürlich, der hat das jetzt da eingebaut. A, machen die wirklich, was er da eingebaut hat, oder passiert da noch was anderes? Und B, wer kann das irgendwie nachvollziehen? Solange das nicht passiert ist, dann würde man zum Beispiel nach diesem Benotungssystem von Electronic Frontier Foundation sagen, ja, das ist noch nicht ganz sicher.
Warum passiert das eigentlich gerade jetzt? Ist das auf Druck der Nutzer passiert oder was sind die Hintergründe?
Na, das ist auch das eine spannende Frage, die man nicht so genau weiß, weil dazu haben sie sich nicht geäußert. Es ist auch spannend, dass das bekannt geworden ist, nicht weil WhatsApp das verkündet hat, sondern weil der Moxie Marlon Spike einen Blogartikel geschrieben hat bei Open Whisper Systems. Und ich denke aber schon, dass sozusagen, dass da sehr genau beobachtet wird, wie das gerade funktioniert. Und ich glaube, es ist nicht ganz zufällig, dass das jetzt passiert. Es ist jetzt zum Beispiel seit einer Weile so, dass in Deutschland, in den App-Stores oder in deutschsprachigen Ländern Threema, ein verschlüsselter Messenger, sehr weit oben steht, also immer mal wieder die Eins auch innehat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man als Firma dann denkt, naja, da müsste man vielleicht doch mal gucken, wenn die Kunden das so interessiert, dass es nicht zu spät ist, dass wir irgendwann aufwachen und feststellen, okay, jetzt sind sie alle bei einem verschlüsselten Messenger und wir sind gar nicht mehr da. Und es ist ja tatsächlich so, der Jan Kuhm, also einer der WhatsApp-Macher, der lässt ja gerne diese Geschichte erzählen. Er kommt aus der Ukraine, weiß also, wie das ist mit der Überwachung und sowas. Das ist so eine Story, die immer mitliefert. Und vielleicht ist es tatsächlich sozusagen eine Motivation, die langfristig auch dahinter steht. Also WhatsApp hat zum Beispiel auch niemals Werbung gemacht. Und sie hatten zwar immer so auch komische AGBs und die Datensicherheit war ein bisschen seltsam. Aber vielleicht ist das jetzt der sehr langsame Weg, wie diese App sicher gemacht wird. Aber das ist auch noch Spekulation.
Trotzdem ist auch bei Threema, das hattest du hier in der Sendung auch schon mal berichtet, dasselbe Problem wie bei WhatsApp, dass man gar nicht ganz genau weiß, ob die Verschlüsselung nun wirklich eine ist, weil man einfach nicht reingucken kann. Kann man dieses Problem eigentlich überhaupt jemals lösen?
Das Problem könnte man auf zwei Arten lösen. Das eine ist halt das Open-Source-Prinzip, dass man wirklich sagt, hier ist der Quellcode. Bitte guck darauf und dann finden sich Leute, die das machen. Oder das ist sozusagen so ein Halbschritt, der aber vielen Menschen auch schon reichen würde, dass man sagt, ja, der Quellcode wird sozusagen nicht offengelegt, aber wir engagieren eine vertrauenswürdigen dritten neutrale Firma, die diesen Code anguckt und prüft. Das wird durchaus bei anderen Systemen auch so gemacht. Und das wäre schon sehr hilfreich, das zu machen. Und Threema, das ist auch sehr interessant, muss ich da langsam sozusagen gucken, das hat jetzt so eine Vorreiterposition in den deutschsprachigen Ländern. Aber der Kritikpunkt ist ja immer noch, wir wissen nicht genau, was in eurem Code passiert. Und ich denke, wenn WhatsApp jetzt so weitermacht und tatsächlich oder noch ein neuer Wettbewerber kommt, der eine WhatsApp-Funktionalität bietet, aber alle anderen Ansprüche auch sozusagen umsetzt, dann könnte es darum sehr schnell wieder eng werden. Dann könnte sozusagen der schnelle Ruhm, den es bekommen hat, dann doch irgendwie wieder abbrechen.
Bei iOS, also beim iPhone, gibt es ja diese WhatsApp-Verschlüsselung noch nicht. Meinst du, das kommt noch?
Also wenn sie das halbwegs sinnvoll machen wollen, muss da noch ganz viel nachgebessert werden. Das geht bei Android ja auch noch nicht, muss da nachgeguckt werden, dass überhaupt eine Anzeige gibt, das ist verschlüsselt worden. Das kann man derzeit noch gar nicht sehen, ob das jetzt wirklich passiert ist oder nicht. Und B, muss dann natürlich auf allen anderen Systemen auch die Verschlüsselung funktionieren, sonst ist das sinnlos.
Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, Markus. Wechselst du jetzt zu WhatsApp?
Nee, also tatsächlich nicht. Ich beobachte das sehr interessiert, aber für mich ist der eine Punkt nach der Verschlüsselung, der andere ganz wichtige Punkt ist dieser Telefonbuch-Upload. Und ich meide jeden Messenger, der mich dazu zwingt, sondern die Kontaktdaten aller Leute, die ich kenne, hochzuladen. Solange das passiert, bin ich da leider raus.
Ich fasse zusammen, das Gespräch ist so ein bisschen ambivalent verlaufen. Wir haben Positives besprochen, Negatives.
Wenn ich es noch kurz sagen kann, es werden auch schon mal gesagt, ja, warum meckert ihr denn jetzt? Es ist doch total toll,
dass WhatsApp das macht. Genau, ist es der Zeitpunkt jetzt zu meckern? Das wollte ich dich fragen.
Ja, schon auch. Also das Ding ist, man muss ganz klar sagen, das ist eine Riesenentwicklung. Das ist total toll, dass das funktioniert, weil es einfach zeigt, dass tatsächlich noch so ein bisschen das User-Interesse auch was bewirken kann. Aber man muss halt auch ganz klar deutlich sagen, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, okay, das war's, alles super, das kann man halt auch nicht machen. Das ist ein richtiger Schritt, aber es ist nur der erste.
Den zweiten besprechen wir dann später, wenn er dann kommt. Vielen Dank erstmal bis hierher, Markus.
We'll be right back.
Klingt nach Coldplay, manch einer erinnert es vielleicht auch ein bisschen an die Smashing Pumpkins, kommt aber aus Italien und heißt Modern Pitch. Und wenn Ihnen das gefallen hat, davon gibt es noch mehr. Eye of the Storm hieß nicht nur dieser Song, sondern auch das Mini-Album, auf dem sich noch drei weitere solide Indie-Tracks befinden.
So sieht's aus. Ein Beitrag aus unserer Netzmusik, die wir Ihnen ja hier bei Breitband in jeder Sendung immer vorstellen. Und wir suchen da ja wirklich die ganze Bandbreite abzubilden. Also alles so von klassisch handgemachter Gitarrenmusik bis hin zu manchmal auch sehr abstrakt elektronisch.
Also sehr unterschiedliche Songs sind hier zu hören. Eins haben die aber alle gemeinsam. Wenn gesungen wird, dann sind auch echte Menschen zu hören. Am vergangenen Wochenende brachte hingegen in London eine Sängerin ihr Publikum zum Kreischen, die nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Licht und Daten bestand.
Ihr Name ist Hatsune Miku. Sie ist ein virtueller Popstar, der nicht nur in seiner Heimat Japan, sondern längst auch in Europa und Amerika eine riesige Fangemeinschaft hat, die selbst außerordentlich daran aktiv mitarbeitet, ihren Star zu gestalten. Miriam Sander-Batt über den Star zum Selbstmachen.
Ja, es ist wirklich dieses sich zu eigen machen und natürlich, glaube ich, auch das Gefühl, dass man das quasi zusammen erlebt. Die Kunstfigur und der Fan selber. Das ist ja eine unglaublich direkte Verbindung da, die es ja sonst eigentlich nicht so wirklich gibt. Diese Projektion auf eine Kunstfigur, die ist da wirklich in der pursten Form zu sehen. Das ist sehr interessant.
Diese außergewöhnliche Verbindung, die die Bloggerin Jasmina Banaschuk beschreibt, ist in kaum einem anderen popkulturellen Phänomen heute so stark wie zwischen Hatsune Miku und ihren Fans.
Hey there everybody, today we're going to be learning how to draw Hatsune Miku.
Bei Hatsune Miku ist es so schön zu sehen, dass halt jeder was anderes daran mag, aber alle quasi daran mitwirken können und das, was man selber mag, noch weiter erschaffen kann oder vervielfältigen kann.
Hatsune Miku ist 1,58 Meter groß, wiegt zierliche 42 Kilogramm und trägt ihr fast bodenlanges türkises Haar zu zwei Pferdeschwänzen gebunden. Am 31. August feiert sie ihren 16. Geburtstag, jedes Jahr seit 2007. Denn sie ist kein Popstar zum Anfassen, sondern eine virtuelle Figur, die die Lieder ihrer Fans singt.
Happy birthday to you, happy birthday to you.
Vor 7 Jahren suchte das japanische Medienunternehmen Krypton Future Media ein Maskottchen für seinen Stimmensynthesizer Vocaloid 2. In einer Zeichnung des Manga-Zeichners Kei fand die Firma die Figur, die ihrer Software zum Welterfolg verhelfen sollte. Die Geburtsstunde von Hatsune Miku, übersetzt der erste Klang aus der Zukunft.
Konnichiwa! Hi! I am Miku! Have a nice day! Bye bye.
Mit Vocaloid kann jeder Nutzer Popsongs mit künstlichem Gesang erzeugen, einfach durch Eingabe von Liedtext und Noten. An sich keine besonders neue Erfindung. Doch der Avatar Hatsune Miku, mit seinen Stimmfärbungen von lebhaft kräftig bis süß flüsternd, mauserte sich rasant zum Verkaufsschlager. Seitdem ist aus dem niedlichen Manga-Mädchen einer der größten Stars geworden, den die asiatische Popkultur in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Sie wirbt als Testimonial für Weltkonzerne, taucht in Computerspielen und Mangas auf und inspiriert Modeschaffende. Vor allem aber wird sie für ihre Musik geliebt. Mehr als 100.000 Songs wurden bereits mit ihrer Stimme veröffentlicht. Über 500.000 Videos mit ihr finden sich allein auf YouTube. Das von Krypton extra gegründete Label Carent verzeichnet über 3000 Miku-Songs bei iTunes und Amazon. Damit ist sie die erfolgreichste Vocaloid-Figur. Und all das ist die Arbeit ihrer Fans. Bei Auftritten, wie etwa im New Yorker Hammerstein Ballroom vor ein paar Wochen, geht es zu wie auf einem Boygroup-Konzert. Tausende Fans schreien, singen, tanzen und schwenken mit Leuchtstäben. Doch das Publikum ist keine Ansammlung von aufgeregten Teenagern, sondern ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft. Was sie vereint? Fast alle haben schon mal einen Song geschrieben, den die tanzende 3D-Projektion auf der Bühne gesungen hat. Dass überhaupt so viele Fans an der Figur Hatsune Miku mitwirken, lässt sich durch die japanische Tradition des selbstgemachten Inhalts erklären. Die sogenannte Otaku-Szene ist Teil einer riesigen, lebendigen Subkultur, in der sich für jede Laune eine Nische findet. Der Journalist Martin Kölling lebt seit vielen Jahren in Tokio und erkennt in Hatsune Miku den Höhepunkt dieser Tradition.
Das ist selbstgemachter Content. Das hat sich dann immer weiter fortentwickelt hier in Japan und eben auch in den Subkulturen der Jugend sich verbreitet. Cosplay ist ja auch ein großes Modewort in Europa inzwischen. Manga, die Maid-Cafés von Akihabara, diese Subkulturen sind im Prinzip die Vorgänger von Hatsune Miku. Überspitzt gesagt ist Hatsune Miku die Ausgeburt der Popkultur.
Doch die Welle der Begeisterung für den virtuellen Popstar ist längst in westliche Länder übergeschwappt. Mitte November bestritt Hatsune Miku ihre ersten Auftritte in Großbritannien. Zuvor begleitete sie im Frühjahr die US-Tour von Lady Gaga und sie trat als erstes singendes Hologramm in der Late Show von David Letterman auf.
Hatsune Miku, ladies and gentlemen.
Seit 2 Jahren steht die Originalillustration von Hatsune Miku unter einer Creative Commons Lizenz, jedoch nur für nicht kommerzielle Zwecke. Hatsune Miku und ihre Stimme bleiben urheberrechtlich geschützt. Und ihre Erfinderfirma Krypton verdient mit der übersprudelnden Fankreativität. Doch davon lassen sich ihre Millionen Anhänger nicht zurückschrecken, im Gegenteil.
Das Wichtige ist eben, dass sie ja die Verkörperung der Fans selbst ist. Denn wenn Hatsune Miku eben auf der Bühne singt und tanzt, dann ist das für den Fan auch immer ein bisschen so, als ob er oder sie selbst mit auf der Bühne stehen. Und ich glaube, dass genau dieses Gefühl, eben nicht nur Teil der Fanmasse zu sein, sondern eben Teil dieses kollektiven Stars, die eigentliche Faszination von Hatsune Miku ausmacht.
Miriam Sanderbad über den virtuellen Star Hatsune Miku. Und was ich da ganz interessant dran finde, ist, dass es eine Geschichte oder ein immer wiederkehrendes Story-Element aus japanischen Animes, was mir da häufiger begegnet ist, aufgreift und tatsächlich jetzt Wirklichkeit werden lässt. Es gab vor Jahren schon eine Serie Macross Plus, wo einer der drei Hauptcharaktere halt ein virtuelles Popsternchen war, wo sich dann am Ende herausstellte, naja, da steckt tatsächlich noch ein Mensch dahinter. Aber jetzt ist es anscheinend wirklich so weit, dass man das gar nicht mehr braucht. Würde das für dich, Frau Linz, einen Unterschied machen, wenn du zu einem Konzert gehst und weißt, da singt zwar vorne jemand, aber der ist gar nicht echt? Oder ist es egal, wenn die Musik nur gut ist?
Die sind verrückt, die Asiaten. Denke ich zuerst, ja.
Das ist keine Antwort.
Nein, ist keine Antwort. Nein, ich glaube, ich fände es ganz cool, weil man wirklich so vielleicht das Gefühl hat, man ist Teil im wahrsten Sinne des Wortes. Ganze. Man kann ja dann durchgehen, wenn es holographisch ist vielleicht. Aber grundsätzlich stürzt mich deine Frage in eine Identitätskrise.
Oh nein,
muss ich ehrlich sagen. Ja,
das wollte ich nicht.
Doch, weil ich lese gerade auch ein Buch über Superintelligenz und ich weiß, es wird vielleicht eines Tages wirklich kommen, dass man die Maschinen vom Menschen nicht mehr unterscheiden kann. Und dann ist wirklich die Frage, ja, was soll's? Ich meine, dann ist wirklich egal, oder? Dann, ich frage mich das.
Dann letzte kleine Randbemerkung vielleicht noch auf dem Schritt sozusagen zur Künstlichen Intelligenz. Es ist diese Woche rausgekommen, dass Wissenschaftler einen Wurm aus Lego gebaut haben und dort Neuronen übertragen haben. Siehst also du? Einfach nur sozusagen die Muster von dem neuronalen Netzwerk quasi in Programmiersprache übertragen. Und jetzt bewegt dieser Wurm, ohne dass er irgendwas gelernt hat, tatsächlich wie ein Wurm. Möglicherweise wird unser Gehirn auch bald nachgebaut. Aber das besprechen wir nicht mehr heute. Die Breitband ist bald zu Ende. Hier kommt jetzt gleich die Nachricht. Danach das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Und vorher gibt es noch ein kleines Stück Musik.
Genau, und zwar von Kevin MacLeod. Wie heißt der, Markus?
Kevin MacLeod.
Ja, Kevin MacLeod, habe ich es richtig gesagt. Und der hat sich darauf spezialisiert, Soundtrack-Musik zu komponieren und zu produzieren und sie kostenlos als MP3 unter Creative Commons Lizenz ins Internet zu stellen. Nur wer die Musik in einem unkomprimierten Format oder gar die Einzelteile zur Weiterverarbeitung nutzen will, der muss bezahlen.
Ein so ein Stück hören wir uns jetzt an. Es heißt Crunk Night, ist wie gesagt von Kevin MacLeod. Und verabschieden uns. Mein Name ist Markus Richter.
Vera Linz und wir sagen
Tschüss.
Tschüss.
We'll be right back.